Das Liechtensteinische Landesmuseum informiert.
Herzlich willkommen zum Podcast des Liechtensteinischen Landesmuseums. Mein Name ist Dominik Sohm und wir gehen heute der Nase nach. Der Parfümeur Uwe Herrich entwickelt bereits seit vielen Jahren spezielle Düfte für das Liechtensteinische Landesmuseum. Er ist heute bei uns zu Gast. Einen schönen guten Tag, Herr Herrich.
Schönen guten Tag, Frau Sohm.
Herr Herrich, Düfte gibt es, seit es die Menschen gibt. Und wenn wir uns so die Ägypter anschauen, dann wurden hier Duftstoffe verwendet, um die Götter zu ehren. Man verbrannte Hölzer, Kräuter oder andere pflanzliche Stoffe, um so einen wohlriechenden Rauch zu erzeugen. Parfum, der Name, kommt von der Bezeichnung Perfumum. Und diese duftenden Kostbarkeiten, die wurden durch die Erfindung der Destillation dann flüssig gemacht. Verraten Sie uns vielleicht mal, wie das geht.
Also tatsächlich gibt es Parfum, das muss ich vielleicht noch kurz einwerfen, eigentlich schon viel länger als die Menschen. Denn jede Blume und auch viele Tiere verbreiten ihr Parfum, um sich fortzupflanzen. Und das ist eben ein wichtiges Ziel von Düften, dass man anziehend ist. Um darauf jetzt zurückzukommen, wie man Parfum durch die Destillation flüssig macht, ist es eben so. Wir haben ein Destillationsgerät, wo wir meistens eine Wasserdampfdestillation benutzen. Zum Beispiel bei Rosen. Wir geben in dieses Destillationsgerät, in diesen Brenner Wasser hinein. Oben drüber haben wir ein Sieb und dort in diese Kolonne, so heißt dieses Teil, was oben drüber ist, kommen die Rosen hinein. Das Wasser wird erhitzt, der Wasserdampf steigt auf, kondensiert an den Rosen und der nächste Wasserdampf nimmt das Kondensat mit nach oben. Und dann gibt es verschiedene Arten. Es gibt Kopfkühler, da ist gleich obendrauf dann ein Kühler, wo der Wasserdampf wieder abgekühlt wird. Und wenn der Wasserdampf wieder abgekühlt wird, wird er wieder flüssig. Und wenn der flüssig wird, fangen wir ihn auf. Und bei dem Beispiel Rosen, was wir eben genommen haben, ist es dann so, dass obenauf kleine Rosenöltröpfchen schwimmen. Die nehmen wir ab mit der Spritze oder der Pipette. Oder wenn man eine größere Ausbeute hat, nehmen wir einen Ölabscheider, wo sich die Phasen dann trennen.
So erfährt man auch, warum die Düfte auch ein gewisses Geld kosten, wenn sie natürlich von der Herstellung her sehr hochwertig sind. Man weiß ja auch, dass besonders die Renaissance für Düfte bekannt war, Europa damals in Aufbruchstimmung mit Kunst und Kultur. Da hat man sich ja immer weiterentwickelt. Wenn wir die Geschichte dann noch vorangehen, dann fällt uns natürlich König Ludwig der 14. ein. Der hat ja seinen Körper wirklich in Düften ertränkt und hat sich auch wochenweise nicht gewaschen. Ich glaube, monateweise hat er auf das Baden verzichtet. Kann man eigentlich sagen, dass ein Duft auf einem gewaschenen Körper länger hält als auf einem ungewaschenen Körper? Oder ist das von Haut zu Haut verschieden?
Beides. Also natürlich, wenn ich gewaschen einen sauberen Körper habe, bin ich schon erstmal neutraler von fremden Duftstoffen, von Absonderungen, die unangenehm auch riechen. Und deshalb wird sich dieser Duft, den man auf den Körper dann gibt, natürlich viel stabiler und auch länger halten. Weil Sie auf diese Sache eingehen mit dem König Ludwig, ich glaube, ähnliche Leute gibt es leider heutzutage auch wieder, die sich überschütten mit Düften, was sicher für die Umwelt nicht immer angenehm ist. Und die vielleicht es mit der Hygiene oder den Sachenwechsel nicht so genau nehmen. Also ich würde das gar nicht mal so immer nur in die Zeiten des Barocks nehmen. Ich höre das nämlich sehr oft, dass es gesagt wird, in der Barockzeit haben sich alle nicht gewaschen und so weiter. Ich bin da etwas geteilter Meinung. Es gab diese Menschen und diese Menschen. Ich glaube nämlich kaum, dass diese Barockschätze, die wir zum Beispiel in meiner Heimatstadt Dresden vorfinden, so geschaffen werden konnten von Leuten, die so gestunken haben, muss ich sagen.
Das war schon eine schöne Erklärung und Sie haben vermutlich auch wirklich recht. Von der Opfergabe bis zum modischen Accessoire hat das Parfum ja immer schon einen ganz besonderen Stellenwert eingenommen, vielleicht zuerst bei den Damen. Und die großen Parfümiere, wissen Sie, das waren Coty oder Guerlain zum Beispiel, die haben Anfang des 20. Jahrhunderts das Parfumgeschäft so ein bisschen angetrieben. Was war denn das Herausragende damals? Was haben die gemacht? Wie haben sie die Düfte hergestellt? Haben die auch auf natürlicher Basis gearbeitet? Wissen Sie das?
Die haben einfach Marketing mehr eingesetzt. Die haben nämlich darauf geachtet, dass tolle Flakons da sind. Die haben eine Marke gebildet schon, mit der sich dann Leute auch geschmückt haben, so wie das heute schon ist. Aber wichtig war eigentlich das Marketing. Natürlich, gebe ich auch zu, wurde dann teilweise mit synthetischem Moschus mehr hineingegeben. Es hält dann länger an, es ist dann kräftiger zu riechen. Auch das haben die gemacht. Aber eigentlich war es die Schönheit der Flakons und der Verpackungen, die dort auch eingesetzt wurden von diesen Leuten. Und ja, das gibt natürlich auch Lebensgefühl beim Kaufen.
Im Jahr 1921 kam ja das erste wirklich synthetische Parfum auf den Markt. Das ist ja heute noch ein Klassiker und man kennt das. Chanel Nummer 5 war das. Und dann ist da auch die Haute Couture aufgesprungen, Parfums zu designen, so zum Beispiel Dior oder Balenciaga, wie wir das kennen. Die haben so den guten Ton in der Gesellschaft angegeben. Was gehört eigentlich in einen frischen Sommerduft?
Ein frischer Sommerduft sollte natürlich eben etwas Erfrischendes haben und das, was uns animiert, was Schönes für uns, also vielleicht schöne Sommerblumen, sollte erfrischend sein vielleicht. Also wir zum Beispiel haben einen Duft, der Seeling heißt, gestern erst gezeigt in unserer Veranstaltung im Landesmuseum. Und der besteht eben aus Dingen, die man beim Segeln erleben kann. Wir nehmen dann eben Dinge, die beim Segeln vorkommen können, also in diesem Falle Küstenpflanzen, weil die Küstenpflanzen riechen nach der Gegend. Die Gegend riecht nach den Pflanzen. Das ist immer so. Und so nehmen wir Küstenpflanzen vom Pazifik, Atlantik, Mittelmeer, Nordsee und Ostsee. Wir nehmen das Holz vom Segelboot. Wir benutzen die Pflanzen, mit denen das Segeltau gemacht wurde und das Segel. Und dann kommen wir zu einem richtig schönen, frischen Segelduft und auch das kann ein Sommerduft sein.
Das erinnert mich jetzt spontan an einen Duft für einen Mann. Bei einer Frau denke ich da eher vielleicht an Zitrone, Orange, so an einen frischen Obsthain irgendwo in Südspanien.
Seeling haben wir eigentlich für beide geschaffen, aber Sie haben schon ganz recht. Wir hatten tatsächlich bei uns in unser Schaufenster ein großes Segelboot gebaut. Ich habe den Seeling-Duft hineingegeben. Und wie war's? Wie kam's? Es war tatsächlich so, dass die Frauen das alle für ihre Männer gekauft haben. Aber die Frauen kamen alle nach einem Vierteljahr wieder und haben gesagt, jetzt brauche ich den Duft auch. Ich habe den schon immer von meinem Mann gemopst.
Herrlich. Sie haben ja für das Liechtensteinische Landesmuseum schon zahlreiche Düfte kreiert. So gibt es einen Duft namens Malbun, wenn ich mich erinnern mag.
Ja.
Und es gibt auch andere Düfte, die nach den Da haben Sie die Gemeinden verewigt. Wie sind Sie da vorgegangen, dass Sie den Duft einer Gemeinde einfangen? Haben Sie da vor Ort die typischen Blumen gepflückt oder was haben Sie da gemacht?
Also gepflückt haben wir keine Blumen dort, aber wir haben uns ganz, ganz, ganz genau angeschaut, was macht die Gemeinde aus? Was ist dort typisch? Womit beschäftigen sich die Leute? Was ist besonders schön dort? Und diese Dinge haben wir benutzt, um Düfte von den Gemeinden zu schaffen. Wir haben, also mit anderen Worten, haben wir keine Blumen dort gemopst, um das mal so zu sagen. Wir sehen natürlich, wenn jemand Gurken anbaut und wenn viel frisches Gras ist, also bei Schellenberg war das zum Beispiel der Fall, dann nehmen wir frisches Gras vom eigenen Grundstück, destillieren das 12-mal durch, weil uns das sonst zu schwach ist, destillieren noch 2-mal Gurke durch und dann kommen wir schon zu einem Duft von frischem Gras und einem Hauch Gurke und dann kam natürlich noch vieles dazu, was wir gesehen haben.
Also Schellenberg ist so ein bisschen Gras und Gurke?
Ja.
Das ist ja sehr spannend. Seit den 50er Jahren können ja normalsterbliche Menschen Düfte kaufen. Das heißt, man kann sich das wirklich leisten. Und es ist nicht nur der Elite erlaubt, Düfte zu kaufen oder in diese verborgene Welt einzudringen. Der Duft ist ja auch ein Zeichen von einem Lebensstil. Männer kommen auf den Geschmack. Wir hatten das vorhin schon beim Segelduft. Der Duftkauf ist aber eine ganz sensible Angelegenheit. Auf was muss ich denn achten? Wie gehe ich denn richtig vor? Ich stelle mir jetzt einfach ganz gefühlt vor, wenn ich krank bin, sollte ich vielleicht kein Parfüm kaufen.
Das würde ich bestätigen, ja. Wenn Sie krank sind, sich nicht wohlfühlen, ist ein Duftkauf nicht so anzuraten. Ich würde aber auch noch weitergehen. Ich würde auf keinen Fall einen Duftkauf vornehmen nach dem, was der Nachbar oder der Freund trägt oder der Kollege vielleicht. Ich würde einfach nach meinem Gefühl gehen. Und da muss es nicht immer mehr sein, sondern eher erstmal etwas gefühlvoller, weniger, vielleicht erstmal frischer. Wenn man natürlich bestimmte Sachen sehr mag, die mit Motorradfahren, Leder, solche Dinge zu tun haben, dann kann es natürlich dann schon wieder kräftiger werden.
Genau darauf wäre ich noch gekommen. Düfte werden ja heute nach Lust und Laune, nach Stimmung und Anlass getragen. Ähnlich wie bei der Kleidung werden ja Düfte auch ausgetauscht. Das heißt, ich trage zum Beispiel beim Sport einen ganz anderen Duft als abends, wenn ich ausgehe. Sie haben auch schon einen Vortrag gehalten, da geht es um Duftgeheimnisse aus der Natur, Erinnerungen, Wünsche, Poesie zum Parfum. Geht es jetzt dabei um Erlebnisse oder an was haben Sie da angeknüpft bei diesem Vortrag?
Ja, Erlebnisse, Erinnerungen, alles Dinge, die wir mit der Natur verbinden. Wir selber sind ja auch Natur. Warum sollen wir andere Sachen nutzen? Also synthetische, die ja auch eigentlich angeknüpft sind, nur eben synthetisch geschaffen wurden, damit sie günstiger sind in der Herstellung, sind uns nicht so lieb. Also sowas nutzen wir nicht so. Im Vortrag haben wir eben an Wünsche, Poesien, an auch an natürlich Anziehung angedockt. Und wir haben eben auch gezeigt, wie man die Sachen herstellt und haben ganz viel auch von Fragen erfahren können, was wichtig ist für viele Menschen. Also zum Beispiel auch der teilweise Verlust des Geruchssinnes jetzt. Da wurde ich gestern auch schon angesprochen und die Dame kommt heute auch wieder und da wird auch geholfen werden.
Wenn ich jetzt an einen Duft denke, dann fällt mir meistens auch gleich Vanille ein. Ich liebe Vanille. Also ich sage dann immer so, mein letzter Wille ist Vanille. Da könnte ich mich reinlegen. Männer tragen beispielsweise gerne Pfeffer. Pfeffer vermischt mit Vanille. Ist übrigens auch sehr ein schöner Duft. Vielleicht sogar noch ein bisschen Chili. Also ich mag das wahnsinnig gerne. Warum möchten so viele Menschen Vanille riechen? Gibt's da ein Geheimnis?
Tatsächlich gibt es da ein Geheimnis. Und zwar, eigentlich ist es kein Geheimnis, aber uns ist es nicht bewusst. Es ist das, was wir als erstes riechen, wenn wir auf die Welt kommen. Der Geruch der Mutter. Muttermilch ist Vanillin. Darum hat Vanille für uns einen beschützenden, einen bergenden, einen liebenden Duft. Und deshalb mögen ganz, ganz viele Menschen Vanilleduft.
Ein Parfum ist ja eingeteilt in eine Kopfnote, eine Herznote und eine Basisnote. Wie darf man das verstehen? Verteilen sich diese Noten auf der Trägerin oder ist das im Flakon aufgebaut, gemischt? Hält die Kopfnote länger als die Herznote oder hält die Herznote länger als die Basisnote?
Prinzipiell ist diese sogenannte, ja, die Duftpyramide eigentlich nur dafür da, um einen Duft besser zu erklären, wenn man ihn noch nicht riechen kann. Das Primärste am Parfum, die Kopfnote oben, beherbergt immer diese zitrischen Sachen, die zuerst auch verschwinden werden. Die Basisnote, nein, wir fangen erst mit der Herznote als zweites an. Die Herznote gibt uns den Charakter des Duftes vor. Also das sind oft etwas stärkere Sachen, aber auch Blüten. Es können auch Früchte noch mit sein. Bergamott ist auch oft mit in der Herznote dabei, aber eben auch Rosen oder andere Blüten durchaus. Auch Moos kann dort schon übergehen. Und die Basisnote ist das, was das ausmacht, damit der Duft länger anhält. Also man nimmt dann bestimmte Fixateure, man nimmt Hölzer, die mit verwendet werden, damit ein Duft länger anhält. Bei solchen Düften, die wir fertigen, ist es allerdings nicht ganz so festgelegt. Wir schreiben zwar auch auf unserem Zertifikat eine Duftpyramide mit, damit der Kunde sich dann auch das herauslesen kann, was er riecht. Das ist ja viel besser, wenn man einen Duft erklärt bekommt. Das ist ja wie beim Wein. Wenn Sie den erklärt bekommen, können Sie den viel, viel besser genießen.
Sie haben recht. Mit den Düften, da werden ganze Einkaufsmaschinerien in Kaufhäusern gesteuert. Ich kann mich gut erinnern, es gab mal eine junge Marke vor ein paar Jahren, die haben ganze Städte mit Düften ausgestattet. Und die jungen Leute, die sind stundenlang vor der Türe gestanden, dass sie sich da drin einen Hoodie oder ein T-Shirt kaufen dürfen. Das heißt, mit Düften kann ich auch manipulieren.
Ja, natürlich können Düfte beim Einkauf manipulieren. Es werden auch Düfte eingesetzt, um einfach lockere Atmosphäre zu schaffen, lockere Portemonnaies zu schaffen. Das kann man zum Beispiel mit fruchtigen Sachen wie Orange machen. Orangen schaffen ein lockeres Portemonnaie und schafft auch gute Zuhörer. Also es ist einfach ein Duft, der gute Laune macht. Und so kann man tatsächlich, also wir fertigen tatsächlich für einige auch Restaurants Sachen, womit die Leute einfach besser drauf sind und erreichen dadurch tatsächlich bis zu 10% höheren Umsatz.
Also Sie sagen, Orangen schaffen ein lockeres Portemonnaie. Kann ich denn jetzt auch einen Duft verwenden, wo ich sage, da gibt eine schönere Stimmung beim Candlelight-Dinner, so einen liebevolleren Touch? Welchen Duft würden Sie denn da einsetzen?
Ja, da würde ich, das kommt nun drauf an, ob Frau oder Mann. Bei der Frau würde ich schon auf solche Sachen wie eine zarte Rose, eine Wildrose, das ist also aphrodisierend auf jeden Fall auch. Aber bei einer Frau würde ich auf jeden Fall auch eine Aprikose oder Pfirsich, solche Sachen hingreifen und das hat auch ganz große Wirkung. Beim Mann etwas Rose muss auch dabei sein, also etwas Sex muss natürlich durch solche Sachen auch gewonnen werden, aber natürlich nicht so viel wie bei einer Frau von diesen Sachen. Und dann vielleicht Sachen, wo die Frau auch gerne nochmal einmal dran riechen will, vielleicht kann es auch zum Abrunden etwas Schokolade oder Kaffee sein.
Also die Möglichkeiten sind auf jeden Fall gut. Das Liechtensteinische Landesmuseum verfügt auf jeden Fall über eine Vielzahl eigener Düfte. Alle diese sind von Ihnen entworfen. Gibt es einen Lieblingsduft, den Sie für das Liechtensteinische Landesmuseum entwickelt haben?
Wow, wie viele habe ich schon entwickelt? Das sind ganz viele. Also ich glaube, es sind schon 60. Ja, Lieblingsduft. Also was ich schon ganz toll finde, sind aktuell auch für die Düfte für seine königliche Hoheit Rashid al-Khalifa, was neulich stattfand. Aber auch auf jeden Fall die Fürstlichdüfte sind schön. Es sind, ja, vielleicht auch der Schellenberg-Duft, der hat was Besonderes. Nein, es sind, alle haben irgendwas Besonderes, Eigenes. Es ist tatsächlich so, wenn wir diese Nachbestellung, die getätigt werden vom Landesmuseum, fertigen, bin ich jedes Mal erstaunt. Oh, was hast du für schöne Düfte gemacht?
Auf jeden Fall ein duftes Gespräch war das heute. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit. Für den Podcast für das Liechtensteinische Landesmuseum mit Ihnen, Herr Uwe Herrich. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Weitere Informationen oder Podcasts gibt's auch im Internet unter landesmuseum.li.